Campus Crime zwischen Wissen und Wahnsinn. Triggerwarnung. In unserem Podcast Campus Crime behandeln wir reale Verbrechen an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen, einschließlich Gewalt, Missbrauch, Suizid und selbstverletzendem Verhalten. Diese Themen können emotional belastend sein.
Warte, mein Mikro verabschiedet sich, das fällt ab.
Wir haben die ersten technischen Probleme. Annes Mikro ist abgestürzt. Ja. Anne, ist alles gut da drüben?
Nein, sorry. Es geht nicht.
Ich komme mal rüber.
Er hält wirklich nicht, guck mal.
Ich komme, warte.
So. Trommelwirbel, da sind wir. Die technischen Probleme sind behoben. Das Mikro hält einigermaßen. Also falls gleich irgendwas zu hören ist, dann ist das Mikro doch wieder runtergefallen. Weil Maxi wollte ja gerade sagen, wir sind wieder in der Schule, aber diesmal sitzen wir in unserem Lehrerzimmer und können uns heute auch mal so richtig in die Augen gucken mit einem guten Abstand. Nein, ich kann gleichzeitig auf meinen Laptop gucken.
Das fühlt sich aber richtig toll an. Können wir doch eigentlich in unserem Studio auch. Nur da sitzen wir ein bisschen dichter gegenüber, aber da kann ich dir auch mal ganz tief in die Augen schauen, Kleines.
Ja. Aber so bin ich es eigentlich gewohnt, dich zu sehen.
Ja, weil so sitzen wir auch wirklich in unserem Lehrerzimmer tagtäglich. Ja. Ich muss immer gegenüber hier so ein nettes Gesicht mir anschauen, tagtäglich dieses furchtbare Ertragen.
Ja, ja. Heute sind wir sehr lieb zueinander.
Die ganze Woche schon.
Ja, also, ich glaube, als erstes wollen wir uns nochmal bedanken für das tolle Feedback zu unserer 10. Folge. Wir haben ganz viele liebe Nachrichten bekommen und an sich einfach so Feedback auch aus Freundes- und Familienkreis, dass sie das irgendwie total cool fanden, dass da mal Schüler dabei waren. Und ja, da wollen wir uns einfach mal bedanken für eure lieben Worte.
Ja, also wir haben uns echt darüber gefreut, auch generell dafür bedanken. Ich weiß gar nicht, ob wir uns in der 10. Folge auch schon dafür bedankt haben, dass auch wirklich so viele Fragen gestellt haben für unsere Jubiläumsfolge quasi. Am Anfang dachten wir so, ob da jetzt ein paar Fragen und auch konstruktive Fragen kommen, ne, die so ein bisschen, wo man wirklich mal ein bisschen drüber sprechen kann.
Ja, wir hatten schon Angst, dass so richtig blöde Fragen kommen.
Wie warum bist du so hässlich?
Ja, und wieso stinkst du oder irgendwie sowas. Ja. Aber es war nicht dabei.
Ja, ich muss gerade ein bisschen lachen. Genau, es war überhaupt nichts dabei. Es war wirklich auch interessante Fragen waren auf jeden Fall dabei. Wir haben leider nicht alle beantworten können. Das tut uns leid. Vielleicht die eine oder andere Frage, wenn wirklich jemand doch mal eine ganz wichtige Frage hat, die wir unbedingt mal in eine Folge mit reinbringen sollen oder wie auch immer, dann könnt ihr uns das auch immer noch mal schreiben. Und ja. Kurz dazu. Eine neue Woche, neues Glück. Diese Woche kommt schon wieder unsere 11. Folge. Unsere Schnapszahl 11 kommt raus.
Ja, eigentlich schon wieder ein Grund zum Anstoßen.
Ja,
ne? Aber auch nein, auch heute nicht. Nee. Wir stoßen nicht an.
Genau. Und Anni ist heute wieder dran.
Ja.
Weil sie hat immer die ungeraden Zahlen und ich habe die geraden Zahlen. Also so haben wir uns das mal überlegt,
ja,
ob wir das jetzt immer so umsetzen. Aber Anni hat sich bereit erklärt zu sagen, ich mache nochmal einen Fall. Und ich bin dann erst wieder nächste Woche dran. Ja, ansonsten gibt's irgendwas, was man noch so sagen sollte?
Nee, eigentlich war...
Wochenende wird cool, können wir sagen. Da haben wir ein bisschen, ja, mal was anderes, Außerschulisches mal vor. Ne? Wir haben ja auch noch ein Privatleben. Und Anne und ich, wir fahren übers Wochenende weg.
Ja, weil du Geburtstag hast.
Ja, gut, genau.
Genau.
Und ja, genau, dann machen wir ein bisschen Party und fahren weg mit unseren Mädels. Ja, wir sind ja nicht nur Kolleginnen oder auch im Podcast hier irgendwie Podcast-Kollegen. Nein, wir sind auch Freunde und ja, probieren auch immer ganz viel in der Freizeit zusammen zu machen. Genau. Und Anne, ich lade dich hiermit herzlich zu meinem Geburtstag ein.
Ich möchte bitte eine richtige Einladung mit selbstgemaltem Bild.
Ja,
habe ich von meinem Neffen auch bekommen, okay?
Ja.
Und der kann das schon mit 3.
Schön, das gut. Ist gut.
Ich nehme deine Einladung an.
Gut, genau. Und ja, dann war es das schon mit dem Vorgespräch oder möchten Sie noch irgendwas sagen?
Nö, ich bin eigentlich heute rundum zufrieden.
Genau.
Ich kann das schon mal ein bisschen sagen, der Fall heute ist ganz anders, was ganz anderes, als wir bis jetzt gehört haben.
Okay.
Geht in eine ganz andere Richtung mal und ist auch relativ bekannt. Also bei uns glaube ich gar nicht so, aber in das Land, in das wir gehen nämlich in die USA.
Mhm.
Ja, und ich habe diesmal versucht, mal die Infos, die ich recherchiert habe, ein bisschen in eine Geschichte zu verpacken. Mal vielleicht ein bisschen anders, als wir sonst machen. Ich will ja eigentlich, mein großer Traum, Buchautorin zu werden, Krimiautorin. Es gibt auch schon Ideen, aber ist noch nicht umgesetzt.
Aber du hast doch schon mal einen Roman geschrieben.
Ja, angefangen, eine Seite, aber das hat ja nichts mit einem Krimi zu tun.
Nee, deswegen, ich wollte gerade sagen,
Krimi. Dieser ist nicht FSK 18 hier, da können wir nicht erzählen. Nein, aber ja, ich habe es versucht, mal ein bisschen anders zu machen, dass wir auch ein bisschen Abwechslung haben. Und ja, ich wäre bereit.
Ja, dann sind wir alle bereit, denke ich. Und viel Spaß beim Zuhören. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe jetzt hohe Erwartungen hier. Enttäusch mich nicht.
Toll, nein. Ey. Du hast diesmal gar keine Ahnung, worum es geht.
Nee, überhaupt nicht.
Das liebe ich ja.
Ja, gar nicht. 0,0.
Ja, weil manchmal ist es so, dass Maxi und ich uns ja bei wirklich bekannten Fällen auch mal absprechen, weil wir sonst Angst haben, dass wir irgendwie gleichzeitig dasselbe so recherchieren, damit das nicht der Fall ist. Aber diesmal dachte ich mir, nö, den kennst du bestimmt nicht.
Na, oder wir wollen auch immer in der Thematik mal so ein bisschen hin und her springen. Ja. Ne? Also wenn du jetzt, sag ich mal, einen Amoklauf behandelt hast, dann sollte mein Fall jetzt vielleicht nicht schon wieder auch ein Amoklauf sein. Genau, das war mal. Aber ich bin sehr gespannt.
Gut.
Gut, dann würde ich mal sagen, let's go.
William Singers Hände zitterten, als er im Jahr 2018 zum Telefon griff. Er wählte die oberste Nummer auf der Liste, immer unter den beobachteten Blicken seines Gegenübers. Er wusste, dass diese Anrufe über seine Zukunft bestimmen würden und dass er nun alles tun musste, um seine Aussichten zu verbessern. Er wusste aber auch, dass er mit seinen Anrufen das Schicksal vieler anderer besiegeln würde. Maxchen, ich will trotzdem so einsteigen. Ja. Was glaubst du, wo gehen wir hin?
Oh,
was
nee.
Könnte passiert sein?
Ich habe nicht aufgepasst. Nein, Spaß. Das ist viel zu schwierig jetzt schon, die Frage. Ich war gerade kurz drin. Ich habe mir gerade meine Notiz gemacht, 2018, William greift zum Telefon. Und dann fragst du mich schon.
Ja, genau. Ja, mehr erfahre ich nicht. Deswegen mal.
Na, er greift zum Telefon, weil irgendein Notfall ist. Keine Ahnung, irgendwas ist passiert. Er muss jetzt irgendwas schildern. Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Ja, ich habe gesagt, er wählte die oberste Nummer auf der Liste immer unter den beobachteten Blicken seines Gegenübers. Beobachtenden Blicken seines Gegenübers.
Ist okay, Frau Deutschlehrerin. Mhm. Darauf lege ich jetzt nicht so einen großen Wert. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Also ich bin ein bisschen
Er wusste, lost. Dass diese Anrufe über seine Zukunft bestimmen würden. Ja, nur mal so in welche Richtung? Was ist das für Gehen wir in eine Schule? Gehen wir in eine Universität? Gehen wir in eine Kita? Was vermutest du? Einfach mal Fantasie mal springen lassen.
Ja gut, wenn du sagst, diese Telefonnummer jetzt entscheidet über sein Schicksal und dessen anderen in seinen In seiner Umgebung würde ich einfach sagen, ja, er ruft irgendwie Notruf, Polizei an und hofft natürlich, dass der Hilfe, also dass, ja, weiß ich nicht, dass sie irgendwer herangeht, der ihnen hilft, der den Leuten hilft und dass Notruf gewählt wird. Keine Ahnung.
Ja, gut, ich bin gespannt. Ich habe es extra ja so gemacht, dass es wenig verraten wird. Okay. Gehen wir ein paar Monate zurück in der Zeit. William Rick Singer saß an seinem Schreibtisch im Büro seiner Firma The Key im sonnigen Newport Beach, Kalifornien. Seine Firma hatte sich als seriöse College-Beratung einen Namen gemacht und war vor allem unter den Reichen und Schönen des Landes beliebt geworden. Viele von ihnen spendeten großzügig an seine gemeinnützige Organisation The Key Worldwide Foundation. Eine Wohltätigkeitsorganisation, die den Bildungsweg von talentierten, aber bedürftigen Studierenden fördern sollte. Heute arbeitete Singer ausnahmsweise von seinem Hauptquartier aus, denn seine Klientin hatte auf ein persönliches Treffen bestanden. Misstrauen lag in ihren Augen, als sie das Büro betrat. Doch Singer begegnete ihr mit seinem gewohnten, selbstsicheren Lächeln. Ach, genauso atemberaubend wie in ihren Filmen, dachte sich Singer, als er der Frau mittleren Alters die Hand reichte und sie sich beide begrüßten. »Nehmen Sie Platz«, sagte er mit einer einladenden Geste. Sie interessieren sich also für die Aufnahme ihrer beiden Töchter an der USC? Die Frau nickte. Singer lehnte sich leicht vor. Wie bereits besprochen, liegt das Budget bei $500,000. Dafür garantieren wir den Platz. Die Frau zögerte. Also nur damit ich das richtig verstehe. Wir zahlen ihnen das Geld und meine Töchter werden sicher an der Universität angenommen? Singer nickte. Ja, Ma'am. Wir erstellen gefälschte Sportprofilfotos und lassen sie als gefeierte Ruderinnen erscheinen. Alle notwendigen Dokumente für das Sportstipendium bereiten wir ebenfalls vor. Eine absolut sichere Sache. Die Frau atmete tief durch. Dann reichte sie Singer die Hand. Abgemacht. Er erwiderte ihren festen Griff. Die Frau stand wortlos auf und verließ den Raum. Wieder war ein Deal abgeschlossen, dachte sich Singer und sank entspannt in seinen Sessel zurück. Er warf einen Blick auf seine goldene Armbanduhr. Noch 40 Minuten bis zum nächsten Termin. Diesmal ein Telefonat. Genug Zeit, um sich in dem Laden nebenan noch ein Happen Essen zu holen. Mit einem zufriedenen Lächeln setzte er seine überteuerte Sonnenbrille auf und trat hinaus in die warme kalifornische Sonne, ohne zu ahnen, dass sein sorgloses Leben bald ein jähes Ende nehmen würde. Weit entfernt in einem kühlen Verhörraum des FBI-Büros in Boston saß Maury Tobin, ein erfahrener Börseninvestor aus Los Angeles. Unruhig rutschte er auf dem harten Stuhl hin und her, während die Beamten vor ihm mit verschränkten Armen standen. Tobin wusste, dass sie ihn wegen Wertpapierbetrugs in der Hand hatten. Seine einzige Chance, einer langen Haftstrafe zu entgehen, war ein gutes Angebot. Etwas Großes. Etwas, das die Ermittler nicht ablehnen konnten. Er lehnte sich vor. Wissen Sie, ich kenne einen Trainer von Yale, der Zulassungen verkauft, gegen hohe Spenden. Sein Name ist Rudy Meredith. Und wissen Sie, was noch besser ist? Dahinter steht ein ganzes Netzwerk aus Betrug und Korruption. Die Agenten wechselten Blicke, setzten sich gleichzeitig an den Tisch. Sehr interessant, Mr. Tobin. Fahren Sie fort. Wenige Wochen später geriet Rudy Meredith, der Cheftrainer des Frauenfußballteams von Yale, immer weiter ins Visier der Ermittler. Die Beweise waren belastend und er wurde zum Verhör geladen. Nervös saß er im tristen Verhörraum. Mit dieser Hartnäckigkeit der Beamten hätte er nicht gerechnet. Als die Beamten ihn ununterbrochen mit Beweisen konfrontierten, brach er schließlich ein. Unter Druck gestand er seine Rolle im Bestechungssystem und lieferte den Namen des wahren Drahtziehers, William Rick Singer. Joseph R. Bonavolonta, der Leiter des FBI-Büros in Boston, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und ließ die Finger über den hölzernen Schreibtisch gleiten. Vor ihm lagen Berichte, Transkripte abgehörter Gespräche, Kontoauszüge, Beweise, die ein Bild von einem gewaltigen Betrug zeichneten. Doch das alles reichte nicht aus. Sie brauchten mehr. Sie brauchten Singer selbst. Unter dem Codenamen Operation Varsity Blues stellte das FBI ein Team zusammen, das tief in die Machenschaften des Mannes eintauchte, der jahrelang das System ausgenutzt hatte. Sie wussten, dass er sich sicher fühlte, dass er nicht ahnte, wie dicht sie ihm bereits auf den Fersen waren. Wochenlang überwachten die Ermittler Singers Kommunikation, analysierten Finanzströme, beschatteten seine Treffen mit wohlhabenden Eltern. Jedes Telefonat, jede verschlüsselte Nachricht brachte sie näher an das Herz des Netzwerks. Dann kam der Moment, der alles veränderte. Es war ein heißer Sommertag im Jahr 2018, als das FBI Singer in die Enge trieb. Zwei Agenten warteten in einem anonymen Bürogebäude in Boston, als er den Raum betrat. Keine Handschellen, kein Drama, nur ein kalter, sachlicher Austausch von Worten. Sie legten ihm die Beweise vor, überwältigend und unwiderlegbar. Banktransaktionen, abgehörte Telefonate, E-Mails. Minuten verstrichen, während Singer die Dokumente durchsah. Sein Gesicht blieb ausdruckslos, doch der feine Schimmer von Schweiß auf seiner Stirn verriet ihn. Dann sprach einer der Agenten ruhig, aber bestimmt. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie reden oder sie gehen für sehr, sehr lange Zeit ins Gefängnis. Singer wusste, dass er keine Wahl hatte. Zu viele Menschen hatte er in sein System verwickelt, zu viele Spuren hatte er hinterlassen. Also tat er das Einzige, was ihm blieb. Er wurde zum Informanten. Die Beamten gaben ihm ein Telefon in die Hand. Nun sind sie am Zug. William Singers Hände zitterten, als er zum Telefon griff. Er wählte die oberste Nummer auf der Liste. immer unter den beobachtenden Blicken der Beamten. Es war die Nummer von Gordon Kaplan, einem bekannten Anwalt aus New York. Er wusste, dass dieser Anruf über seine und Kaplans Zukunft bestimmen würde. Das Freizeichen ertönte. Einmal, zweimal. Dann nahm jemand am anderen Ende der Leitung ab. Kaplan? Gordon Kaplan? William Singer hier. Es geht um Ihre Anfrage bezüglich der Aufnahme Ihrer Tochter. Haben Sie einen Moment Zeit? Nach einem kurzen Zögern in der Leitung willigte Kaplan ein und Singer begann, das System im Detail zu erklären. Wissen Sie, wir haben zwei Türen. Eigentlich haben wir drei. Die offizielle Anmeldung oder die sogenannte Backdoor, bei der Sie Millionen an eine Uni spenden, offiziell, und hoffen, dass Ihr Kind dann angenommen wird. Oder eben diese Sidedoor, bei der wir eine garantierte Zulassung für ein paar hunderttausend Dollar sicherstellen können. Viel, viel weniger, als Sie eigentlich zahlen müssten. Kaplan zeigte sich interessiert und fragte nach Details. Wir lassen Ihre Tochter den SAT-Test machen, aber wir sorgen dafür, dass sie mehr Zeit hat und dann jemand für sie die Antworten korrigiert, den wir vorher eingeschleust haben. Sie muss nichts weiter tun, als den Test zu schreiben. Wir kümmern uns um das Anpassen der Antworten. Kaplan war zunächst skeptisch und wollte wissen, wie das bitte funktionieren soll. Sie können Ihrer Tochter einfach einen Attest ausstellen lassen, damit sie mehr Zeit für den Test bekommt. Danach fragte er, ob das denn wirklich sicher sei. Singer lachte auf und sagte, ich mache das mittlerweile seit Jahren. Glauben Sie mir, kein Problem. Sie zahlen mir 75.000 Dollar und Ihre Tochter bekommt ein Top-Ergebnis. Am Ende des Gesprächs stimmte Kaplan zu. Der erste Fisch war im Netz. Die nachfolgende Überweisung lieferte den abschließenden Beweis. Von diesem Moment an arbeitete Singer im Geheimen für das FBI. Er führte weiterhin scheinbar normale Gespräche mit Eltern, die bereit waren, Hunderttausende Dollar zu zahlen, um ihre Kinder auf Elite-Universitäten zu schmuggeln. Doch dieses Mal war jedes Wort, das er sprach, jede Zusicherung, die er machte, auf Band. Abgehörte Telefonate dokumentierten, wie prominente Persönlichkeiten und wohlhabende Geschäftsleute sich bereitwillig auf das illegale Spiel einließen. Singer wurde zum Köder und zog einen Kunden nach dem anderen ins Netz der Ermittler. Monatelang spielte er sein Doppelspiel. Während er sich nach außen hin als unerschütterlicher Geschäftsmann gab, wusste er innerlich, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sein Imperium endgültig einstürzte. Am 12. März 2019 war es schließlich soweit. Noch vor Sonnenaufgang durchsuchten FBI-Agenten und Bundespolizisten mehrere Luxusvillen und Büros im ganzen Land. Es war ein koordiniertes Vorgehen, fast filmreif. Hausdurchsuchungen in Los Angeles, New York, San Francisco, Boston. Dutzende Personen wurden gleichzeitig verhaftet, darunter Hollywood-Stars, hochrangige CEOs und korrupte Sporttrainer. Der Skandal explodierte in den Medien und zog etliche Geld- und Haftstrafen nach sich. Rick Singer, der einst diskrete Strippenzieher im Hintergrund, stand nun im grellen Licht der Öffentlichkeit. Sein Name war überall. Sein Imperium lag in Trümmern. Er selbst bekannte sich 2020 in allen Anklagepunkten schuldig und kooperierte weiterhin mit den Behörden. Seine Strafe wurde hinausgezögert, während er als Kronzeuge diente. Doch am Ende konnte er seiner eigenen Verantwortung nicht entkommen. Im Januar 2023 wurde er zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt, ein vergleichsweise mildes Urteil, aber eines, das ihn für immer als den Mann kennzeichnen würde, der das Vertrauen in das amerikanische Hochschulsystem erschütterte. Ja, Maxi, das war mein Fall. Wie gesagt, mal etwas ganz anderes. Ich werde gleich, wenn ich mit dir so ein bisschen gesprochen habe, noch mal ein bisschen das amerikanische Bildungssystem noch mal ein bisschen erläutern, auch für die Hörenden. Ich habe aber den Fall ausgewählt, weil wir ja auch schon öfter darüber gesprochen haben, dass Bildung eigentlich ja für alle gleich sein sollte. Vielleicht kannst du erstmal deine ersten Eindrücke schildern. Hast du schon mal von dem Fall gehört? War der dir bekannt?
Nee, der Fall war mir auf jeden Fall nicht bekannt. Und genau, für mich war jetzt zum Schluss noch, was meine Gedanken die ganze Zeit waren, war, krass, kriegt er jetzt wirklich keine Strafe dafür, nur weil er mit der Polizei kooperiert hat?
Nur 3 Jahre.
Genau. Also wenigstens was. Ich dachte schon, das wird absolut gestrichen. Ist mir schon klar, dass Polizisten natürlich durch unterschiedliche Strategien in den Verhörungen oder ne, wenn die so probieren, so ja, entweder du sagst uns jetzt alles oder du gehst ins Gefängnis, natürlich die Haftstrafe, da entkommt keiner dann doch im Endeffekt. Mhm. Ne, die die machen das ja ganz taktisch natürlich, um wirklich das Geständnis zu bekommen. Aber dass er hat ja dann mehrere Jahre mit der Polizei zusammengearbeitet und dann 23 dann die
mehrere Monate, genau.
Ah, Monate, okay. Mhm. Weil 2018 war dann dieser Anruf.
Genau, das war das erste Mal, dass er angerufen hat. Und ja. Das war aber kurz vor Ende 2018 sozusagen. Okay. Also er hat mehrere Monate für die gearbeitet, sozusagen.
Und 23 ja, wurde er dann halt erst
dann wurde er verurteilt.
Ja, verurteilt, ne? Genau. Und verhaftet dann.
2020 verhaftet und 2023 ah, okay. verurteilt.
Gut. Nee, und deshalb dachte ich mir die ganze Zeit, ja, kommt er jetzt echt von wegen davon? Ist natürlich eine krasse Sache und diese korrupte Welt da draußen, also das ist höchstwahrscheinlich auf gar keinen Fall ein Einzelfall und das gibt es hundertprozentig noch x-mal, ne, dass man irgendwelche Sachen fälscht, irgendwelche Dokumente fälscht, gefälschte Aufnahmeprüfungen, Zeugnisse, irgendwas. Ja. Und das war ja ein richtiges Imperium. Krass, also die hätten jetzt das entsprechende Geld gezahlt. Und dann haben die Kinder, wurden dann auf diese Elite-Uni aufgenommen und dort einen Abschluss
genau, und konnten bekommen. Dann da studieren. Mhm. Ja, ich hatte kurzer Zeit diesen Gedanken, ist er nicht auch irgendwie ein moderner Robin Hood? So nach dem Motto, dass er allen ermöglicht, auf diese Elite-Universität zu kommen. Aber natürlich hat er es auch nur den Reichen.
Richtig. Und gemacht, er hat ja auch davon profitiert.
Hätte er jetzt irgendwie, also ich hätte es ja fast löblich gefunden, deswegen will ich gleich noch was zum Bildungssystem erzählen, hätte er jetzt zum Beispiel ärmeren Leuten das gefälscht einfach.
Ja. Und denen eine Chance gegeben. Ne? Aber er hat natürlich viel Geld kassiert in dem Fall, wie du auch gesagt hast, auf seine goldene Uhr und seine überteuerte Brille. Ihm ging es schon nicht gut. Er hat das gemacht, weil er auch stark davon profitiert hatte. Ne? Deshalb dieser... Genau. Ja, also die Möglichkeit, genau, wie du gesagt hast, das hätte man das jetzt auch den anderen, er hat ja nicht jeden den Zutritt auf diese Elite-Uni gewährleistet, nur wirklich, wer sich das geleistet oder leisten konnte, ne?
Genau, und da ist es vielleicht, genau, wir hatten ja die Frage beantwortet in der letzten Folge, was wir zum Bildungssystem sagen in Deutschland.
Mhm.
Und da ist nämlich der große Unterschied zum Bildungssystem in Amerika. Also es ist generell so, dass das amerikanische Bildungssystem sich sehr unterscheidet von Deutschland.
Ja, auf jeden Fall.
Dass es sehr teuer ist und eben stark von sozialer Ungleichheit geprägt ist, vor allem eben im Hochschulsystem. Also es ist generell so, dass schon früh diese Selektion beginnt, die darüber entscheidet, welche Chancen Kinder und Jugendliche überhaupt später haben. Der Bildungsweg gliedert sich eben in mehreren Stufen. Du hast erst diese Vorschule, dann kommt die Elementary School, was bei uns Grundschule ist, und dann folgt die Middle School und High School. Und der Abschluss der High School ist eben die Mindestvoraussetzung für den Einstieg in eine Hochschule. Und es gibt halt in den USA im Gegensatz zu vielen anderen Ländern keine zentralisierten Abschlussprüfungen, die allein über den Hochschulzugang entscheiden, sondern stattdessen setzen Universitäten auf ein Bewerbungsverfahren, das verschiedene Kriterien berücksichtigt. Schulnoten, Empfehlungsschreiben, außerschulisches Engagement und insbesondere standardisierte Tests, wie eben diesen SAT oder ACT. Doch eben gerade dieses System ist dadurch natürlich sehr offen für Möglichkeiten der Manipulation. Und ich finde das ja auch, also einerseits finde ich das total cool, dass Unis sowas berücksichtigen wie Empfehlungen schreiben. Du musst dich also in der Schule auch ordentlich anstrengen, du musst dich gut verhalten. Dieses außerschulische Engagement auf das soziale
Stipendien, Wert gelegt, die alle bekommen, ne?
Genau, bei dem Sport. Aber du kennst das ja, oder man kennt das aus solchen amerikanischen Filmen, ne? Die sind alle in irgendwelchen AGs und machen und tun, damit sie da irgendwie ihre Punkte sammeln. Und genau, und dann ist es eben häufig so aufgeteilt, dass das Hochschulsystem ist eben so ein sehr, sehr starker Wettbewerb. Du hast diese kostengünstigeren Community Colleges, die nach 2 Jahren einen Übergang an eine Universität ermöglichen. Und dann gibt es die öffentlichen Universitäten und private Elite-Universitäten wie Harvard, Yale oder Stanford, was man auch so schon mal gehört hat. Und diese genießen halt weltweit ein hohes Ansehen und öffnen ihren Absolventen eben die Türen zu den allerbesten Jobs, die man haben kann. Man muss dazu aber auf diesen Universitäten gewesen sein. Und jetzt kommt der Punkt. Ein Studium an diesen Elite-Unis ist so teuer, dass die jährlichen Studiengebühren zwischen 50 und 80.000 Dollar schwanken.
Im Jahr?
Ja.
Mhm.
So, ne? Wenn man es mal vergleicht, wir haben hier Semestergebühren von 100 Euro oder mal 300 Euro, wenn du noch ein Ticket mit hast. Es gibt natürlich auch privat Universitäten in Deutschland. Die haben aber nicht so einen hohen
Stellenwert dann.
Stellenwert vielleicht auch, wenn aber das jetzt nicht so geht bei Juristen oder so, so eine Law School, aber nicht so einen hohen, so viel Geld.
Mhm. Teilweise. Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, mein Cousin ist ja auch drüben und der besucht gerade die High School und meine Tante und er sprechen auch viel darüber, wie geht es weiter nach der High School. Ne? Und sie sagt auch, ja, also an die Universität wird er gehen und da sind auch Studiengebühren, die im Jahr beziehen sich auf 15.000 bis 20.000 Dollar. Ne? Also das genau. Das ist einfach nur eine ganz normale eine Universität in dem Bundesstaat. Bist du dann noch in einem anderen Bundesstaat? Also ich sag mal, du bist jetzt in Florida und willst aber in Ohio zur Uni gehen, dann ist es sogar noch teurer. Also die unterstützen dann mehr die Leute, die in dem Bundesstaat auch wirklich geboren sind und aufgewachsen sind. Also ja, das Unileben in der USA ist nicht günstig.
Genau. Und was ich auch sehr interessant fand, weil vielleicht fragen sich jetzt auch ein paar Hörende, College, Uni, ist es dasselbe oder nicht? Mhm. Es wird tatsächlich oft synonym verwendet, doch es gibt eben auch Unterschiede. Ein College ist eben in der Regel eine kleinere Bildungseinrichtung, die sich hauptsächlich auf Bachelorabschlüsse konzentriert. Besonders bekannt sind dann Liberal Arts Colleges, die so ein breites Studium in Geistes- und Naturwissenschaften anbieten. Und dann gibt es Community Colleges, die auch so zweijährige Associate Degrees verleihen, die entweder dann für den direkten Berufseinstieg oder als Vorbereitung für ein Studium an einer Universität genutzt werden können. Und im Gegensatz dazu sind nämlich Universities dann die größeren Institutionen, die sowohl Bachelor- als auch Master- und Doktorprogramme anbieten. Und diese Universitäten bestehen aus mehreren kleinen Colleges, wie zum Beispiel dann einer, oder Schools nennt man sie auch, wie zum Beispiel einer School of Business oder School of Engineering sozusagen. Und die betreiben dann häufig Forschung und beschäftigen Professoren, die neben ihrer Lehrtätigkeit noch wissenschaftliche Arbeiten veröffentlichen und so weiter. Und Colleges haben eben meistens einen sehr persönlichen Unterrichtsstil und Universitäten sind halt mit so einer Vielfalt von Studienmöglichkeiten und akademischer Forschung. Und das fand ich immer ganz interessant, weil mir das auch immer gar nicht so bewusst war. Deswegen habe ich es auch nochmal recherchiert, weil ich auch selbst gar nicht mehr so wusste, was ist eigentlich der Unterschied zwischen College und University. Geht man erst auf College, dann dahin oder wie funktioniert das überhaupt?
Vergleiche ich jetzt so ein ganz bisschen mit Fachhochschule und Universität?
Ja, vielleicht so ein bisschen, ne? Dass die Zugangsvoraussetzungen eben, ich glaube, vom Leistungsstand dieselben wären, wenn du die Tests bestehst.
Okay.
So, ne? Aber du musst halt bei einer wie Stanford oder Yale, musst du da trotzdem die Studiengebühren machen. Und deswegen ist ein weiterer Weg, der ganz, ganz häufig genutzt wird, um an diese Top-Universitäten zu gelangen, diese Stipendien. Und das eben insbesondere für sportliche Leistungen, weil da musst du nicht so intelligent sein, wenn man es mal so ein bisschen nebenbei sagen kann, weil du durch den Sport reinkommen kannst.
Ja.
Und deswegen vergeben viele Universitäten eben an talentierte Athleten diese Plätze, weil sie wiederum von dem Ruhm
profitieren.
Also Amerika ist ja Wahnsinn, was das mit dem Football und Baseball und Basketball da auf sich hat und High School Musical.
Ja. Oder andere Sportsachen, ne? Die profitieren dann total von ihrer Sportgruppe da, in egal welche Richtung, welche an Wettkämpfen oder wie auch immer mitnehmen und da immer mit ganz viel Auszeichnungen nach Hause kommen. Ne? Davon, ja. Und die Sportgruppen oder diese Clubs sind ja dann auch immer im Namen der Universität dort vertreten. Ne?
Ja, und das Problem immer dieser ganzen Sache ist, eben, dass der Fakt ist, dass du an eines der Elite-Colleges gehen musst, damit du einen Job bekommst bei einem hochrangigen Unternehmen und so weiter und so fort, damit du überhaupt Karriere machen kannst. Weil die natürlich, wenn sich da jemand aus Harvard oder so bewirbt, dann ziehen sie den vor.
Mhm.
Ja, und deswegen waren ja schon immer Kinder bevorzugt von Eltern, die sich das eher leisten könnten. Mhm. Und genau, ich hatte dann jetzt ein bisschen mal so diese Auswirkungen und habe auch noch ein paar Fragen dahingehend dann für dich mitgebracht, über die wir sprechen können. Also es war erstmal, dass es sich darauf eben ausgewirkt hat, dass eben ein riesengroßer Vertrauensverlust in dieses Zulassungssystem kam, ne? Also der Skandal erschütterte eben das Vertrauen in das ohnehin als elitär geltende Zulassungssystem. Und viele Schüler und Eltern fragten sich, ob die Spitzenuniversitäten wirklich auf Leistung setzen oder ob es eben um finanzielle Mittel ging für die akademische Qualifikation. Vor allem sozial schwächere Familien fühlten sich eben betrogen, weil viele auch ganz, ganz hart gearbeitet haben, ganz hohe Kredite aufnehmen. Also du kannst ja in den USA auch Kredite dann aufnehmen für diese Universitäten und für die Noten gearbeitet haben und sich das herausgearbeitet haben und so weiter. Und ein Stück weit wurden ja auch die Kinder betrogen, weil manche Kinder wussten das gar nicht, dass die Eltern das bezahlt haben.
Krass.
So, ne? Also, dass da irgendwas schief lief. Die haben dann auch gedacht, oh, ich bin auf der Uni.
Genau,
und dann
angenommen worden. Oh, ich habe den Einstellungstest ja richtig gut bestanden.
Genau, sowas.
Ach Gott.
Und das führte natürlich zu Reformen. Diese Aufnahmeverfahren wurden extrem verschärft. Insbesondere die Rolle von Sportstipendien wurde überdacht. Weil ganz, ganz viel von Singer eben mit diesen gefälschten Sportprofilen arbeitete. Und deswegen haben sie so Überprüfungen eingeführt, ne? Strengere Kontrollen, auf sportliche Aufnahmetest, Kontrollen für Trainer eingeführt und genau, eben zu also Prüfstellen, um zu gucken, ob diese Bewerbungen authentisch sind. Viele Hochschulen haben auch als Konsequenz beschlossen, die Testpflicht abzuschaffen oder flexiblere Alternativen anzubieten und haben so angefangen, auf verpflichtende Testergebnisse zu verzichten. Also da haben eher die Leistungen vorher dann gezählt und vor allem ganz, ganz wichtig, die Empfehlungsschreiben, die sie sich von ihren Highschool-Lehrern dann auch geholt haben oder College-Professoren, um dann weiterzukommen.
Ja.
Es gab dann von der US-Regierung dann eine Veränderung, dass bei Betrug im Bildungssektor höhere Strafen quasi gefordert wurden oder umgesetzt wurden, dass es auch strenger verfolgt wurde. Und es waren ja auch ganz viele prominente Eltern dabei, unter anderem auch Felicity Hoffman, das ist die Schauspielerin von Lynette von Desperate Housewives. Das war der Fall mit den beiden Töchtern.
Krass.
Dann gab es noch von Full House, Lori Loughlin heißt die Schauspielerin. Die war zum Beispiel auch dabei. Also es waren auch Leute, die man unter anderem kannte. Und auch, also die Namen waren auch, ne, dieser Kaplan, den gab es wirklich. Das ist wirklich ein Anwalt, ne? Und so weiter.
Krass.
Und ja, der Fall entfachte eben so eine tiefgehende Debatte über systematische oder systemische Ungleichheiten in der amerikanischen Bildung. Und Kritiker argumentierten eben, dass es nicht nur um illegale Bestechung gehe, sondern einfach, dass wohlhabende Familien auch auf legaler Weise Vorteile für ihre Kinder erkaufen konnten. Sei es durch Spenden an Universitäten, teure Nachhilfe oder private Berater. Sie haben ja teilweise haben die Forschungslabore gespendet oder sowas. Und deswegen sollte man auch dieses ganze Zahlungssystem reformieren. Und viele Universitäten haben Spendendeckel quasi eingeführt. Also, dass man
nicht zu viel.
Genau, nur bis zu einem bestimmten Grad spenden darf. Ja, und deswegen habe ich schon mal die erste Frage an dich. Ich gebe dir auch immer so einen kleinen Input dafür. Und zwar, darf Bildung ein Luxusgut sein?
Luxusgut in dem Sinne, dass wer sich anstrengt und sehr gut arbeitet und diszipliniert und fleißig ist, kann es jeder schaffen, an so eine Universität zu kommen. Also das ist ja bei uns halt auch definitiv der Fall. Luxusgut auf jeden Fall nicht, dass es nur auf der materiellen Sache ist, also beziehungsweise Spenden oder ich bezahle so und so viel Geld, dass ich aufgenommen werde an der Universität, sondern bei uns gibt es ja auch Studiengebühren, aber man kann auch mit unterschiedlichen Sozialhilfen, wie auch immer, sich trotzdem das ermöglichen, sich zu leisten, an eine Universität zu gehen, um dort dann in diesem neuen Wohnort zu leben, zu wohnen, zu studieren, sich Bücher zu kaufen. Da gibt es ja unterschiedliche BAföG-Beispiel jetzt, ne? Fördermöglichkeiten. Und deshalb sollte der Zugang auf jeden Fall für alle möglich sein, denn nur weil du jetzt in einem reichen Elternhaus groß geworden bist und das Privileg hast, dir alles zu kaufen und zu ermöglichen, was dir in die Hände kommt, hat ja nicht jeder gleich das gleiche Privileg. Und aus dem Sinne, wenn du trotzdem fleißig bist, aber deine Eltern einfach vielleicht Durchschnittsverdiener sind und nicht du dir alles leisten kannst und auch dann trotz deines sehr guten Highschool-Abschlusses du so gerne an eine Universität gehen möchtest, dass du dir einfach nicht ermöglichen kannst. Das ist ja wie so ein kleiner Teufelskreis, ne? Du kommst da nicht raus. So, ja. Ist einfach schade und du musst dann auf dein Stipendium erhoffen, musst dann die Sportart doppelt so gut machen, dass du es dir dann vielleicht irgendwie ermöglichen kannst. Aber wie viele Stipendien werden wohl vergeben? Auch nicht allzu viele.
Ja.
Ist eigentlich schon eine richtige Scheißsache.
Ja, eine blöde Situation.
Ja, also ist so.
Ja, also ich finde ja schon, dass Universitäten auch eine gewisse, also Privatunis ja auch eine gewisse Daseinsberechtigung haben.
Natürlich.
Aber ich finde, ein Fakt sollte auch sein, dass dann diese Privatunis nicht so ein Extrem für höheren Standard haben dürfen in der Ausbildung, so dass Unternehmen sie nicht unbedingt bevorzugen.
Ja.
Weil es gibt bei uns ja in Deutschland öffentliche Universitäten, die einen wirklich sehr, sehr guten Ruf haben. Es gibt Universitäten, die für Medizin einen guten Ruf haben. Es gibt welche für Rechtswissenschaften und so weiter, die man natürlich, wenn man den Aufnahmetest oder den NC, den Numerus Clausus hat, besuchen darf.
Ja.
Dazu gibt es Privatuniversitäten, aber die stehen, wie du gesagt hast, ja nicht im Stellenwert unbedingt über diesen Volluniversitäten.
Ja.
Ja, mein nächster Input ist so, dass einige der verurteilten Eltern argumentieren, dass sie ja nur das Beste für ihre Kinder wollten. Wo liegt denn die Grenze zwischen dieser legitimen Förderung und Betrug? Sind die Eltern oder das System schuld? Was würdest du sagen? Henne oder Ei?
Also beides irgendwo, aber ich muss dir ehrlich sagen, versetz dich mal in eine Rolle. Dir geht es finanziell sehr gut, du bist sehr wohlhabend und dein Kind hat vielleicht nicht die besten Noten in der Schule und weißt aber, vielleicht ist es einfach eine kleine Teenager-Jugendphase und er muss trotzdem diesen Weg gehen, er muss die Firma übernehmen oder möchte unbedingt Jura studieren, wie auch immer.
Ob man es nicht auch machen würde, ne?
Also ich würde mich ja überhaupt nicht rausnehmen, würde sagen, ich habe zwar noch keine eigenen Kinder, aber was würde ich alles für mein eigenes Kind tun? Oder ich sehe auch meine Mutter oder was weiß ich wen, wie, also hundertprozentig würde sie das Gleiche tun, ne? Ob es jetzt legal oder illegal ist, aber wenn man die Möglichkeit hat und man sagt, ey, scheiß drauf, der hat zwar nicht die Noten, aber ich habe das passende Geld dafür, ich gebe dir das und mein Kind geht auf die Uni, also sorry, aber wer da draußen sagt, ich würde das niemals machen, meines Erachtens, du lügst.
Ja, ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Eltern schuld sind, sondern ich würde sagen, dass das System schuld daran ist.
Deswegen würde ich auch eher sagen,
dass das System überhaupt, dass es überhaupt geben muss, dass nicht alle die gleiche Bildungschancen erhalten können, dass es das überhaupt geben muss oder dass man das machen kann. Natürlich hat man als Elternteil auch eine moralische Verantwortung irgendwie und sollte ja auch ein Vorbild sein, aber was du sagst, ich möchte ja für mein Kind das Beste. Deswegen das Argument, ich wollte für mein Kind nur das Beste, kann ich verstehen. Die wurden auch lange nicht so hart bestraft wie
aber auch mit einer Haftstrafe?
Ja, 2 Wochen.
Ach so.
Geldstrafe und Haftstrafe.
Ja, okay, gut.
Also 2 Wochen mal einen Monat, 3 Monate, ne? Also so eine Mahnstrafe sozusagen.
Ja, gut, dann ist das ja noch in Ordnung, sag ich mal so, aber ich verstehe, was du damit meintest. Das System ist eigentlich daran schuld, dass diejenigen so eine illegalen Dinge tun, weil sie leider nicht die Möglichkeit jedem geben, an so einer Bildung teilzunehmen. Ne? Oder teilhaben.
Zu können.
Teilhaben zu können.
Ja, gut. Der Skandal zeigt ja nun, dass diese standardisierten Tests manipulierbar sind und wohlhabende Familien eben Möglichkeit haben, durch Sonderregelungen, zum Beispiel irgendwie die Atteste für zusätzliche Testzeit, Vorteile zu erhalten.
Und die haben sie dann vom Arzt erhalten?
Ja. Okay. Wegen Lernbehinderungen.
Ja, wollte ich gerade sagen, so eine kleine Förderung, ne? Was wir auch, sag ich mal, Schüler in unserem
Bildungssystem. Nachteilsausgleich,
genau, wollte ich sagen.
Viele Universitäten haben ja daraufhin diese Testpflicht aufgehoben. Und da war ja so ein Diskussionspunkt, ob das ein sinnvoller Schritt ist, um eben Chancengleichheit herzustellen, wenn man standardisierte Tests abschafft oder ob das eben wieder zu neuen Ungerechtigkeiten führen kann. Hast du da schon einen Gedanken?
Gut, das ist ja nicht nur das einzige Problem, diese Einstellungstests, wenn man das jetzt mal so nennen kann. Das ist ja, zeigt ja irgendwie nochmal so deinen Wissensstand. Ist ja genau das gleiche wie bei uns ein NC. Mit was für ein NC machst du ein Abitur? Du weißt, was du zu studieren oder was du studieren möchtest an der Universität und guckst ja je nachdem, wie hoch ist der NC bei den Unis und kann ich mich in diesen Studiengang einschreiben oder bewerben oder so. Und dann ist es ein Auswahlverfahren. Ne?
Ja, und du hast ja auch noch Tests bei der Polizei oder so, hast du ja auch
Tests. Ja gut, aber Beispiel jetzt an hohen Universitäten, also Jura oder Medizin oder bei uns Lehramt, BWL oder so, hast du ja keine Einstellungstests.
Nein,
und da finde ich, wollte ich nur sagen, ist ja nicht nur das einzige Problem, dass es so ein Einstellungstest ist. Das Problem ist ja, dass der Zugang nicht für alle gleichermaßen ist, weil die Studienkosten ja so hoch sind, ne? Und nicht viele sich das leisten können.
Ja.
Und dann Natürlich gerade bei diesen Elite-Universitäten, wie du vorhin gesagt hast, wie Harvard, wie Wales?
Yale.
Ja. Warum kam ich auf, was war denn?
Wales? War unsere Kollegin daher gekommen, das ja, in Nähe oder was?
Ich weiß es nicht, warum ich jetzt... Nee, 3, 2, 1 zurück zum Anfang. Dass gerade diese Elite-Unis natürlich nur die Studenten aufnehmen, die sich halt diese enormen Kostenstudiengebühren leisten können, weil sie auch nur die Elite-Studenten haben wollen, ne? Die aus schon reichen, berühmten, vermögenden Familien kommen. Und das ist einfach dieses Nicht-Gerechte, finde ich. Und da ist dieser Einstellungstest gar nicht das große Problem, finde ich.
Ich finde eigentlich den Einstellungstest auch, also ich finde ihn eigentlich recht wichtig.
Genau.
So, weil er alle nochmal gleich macht, egal woher du kommst, sozusagen. Und ich hätte das jetzt wahrscheinlich eher so gemacht, dass ich erstmal die Aufsichten mehr überprüft hätte, wer korrigiert und so weiter. Mhm. Dass man einen Zweitkorrektor vielleicht auch dabei hat, ne, der es nochmal korrigiert. Mehr Leute, die auch aufpassen während der, also so einen zentralen und Rat an den Universitäten, genau, im Wechsel, dass man nicht weiß, wer wann welchen Test korrigiert. Weil eigentlich, finde ich, sollte, wie du sagst, das sollte der Fokus sein. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist tatsächlich, wer die Universitäten generell finanziert. Bei uns werden sie ja vom Land mitfinanziert.
Ja.
Natürlich ist es so, wenn es jetzt in den USA keine große staatliche Förderung gibt, dass die Universitäten ja auch auf Spenden angewiesen sind. Das kann ich schon verstehen, aber deswegen finde ich eigentlich so einen Spendendeckel auch in Ordnung.
Ja,
dass man
sagt,
man kann bis so in so einen Rahmen spenden. Das kann ich ja noch verstehen. Und ich glaube auch, dass das neuere, also andere Ungerechtigkeiten mit sich bringt, wenn man keinen standardisierten Test mehr hat. Weil wir kennen das ja bei uns auch, in jedem Bundesland das Abitur oder die Bildungs-, also die Aufgaben sind anders. Jedes Land macht sein eigenes Zentralabitur und so weiter. Und dass die Zugangsvoraussetzungen daher für manche schwieriger sind als für andere.
Mhm.
Früher war das ja noch so, dass du bei Bewerbungen an der Universität einen Bundeslandsbonus kriegen konntest. Die Bundesländer hatten verschiedene Punkte sozusagen, je nach Schwierigkeitsgrad. Sachsen hat ja, glaube ich, lange Zeit, ich weiß nicht, ob es jetzt dieses Jahr auch noch so ist, aber hatte ja fast immer das schwierigste Abitur. Und hast du dich dann beworben irgendwo an der Uni, hast du dafür so Bundeslandpunkte bekommen und bist dann in der Bewerbung weiter nach oben gerutscht als jemand, der dann vielleicht in Berlin oder Hamburg das Abitur gemacht hat. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz faire Sache, weil da ist auch wieder eine Ungerechtigkeit.
Ja.
Wenn die eine Schule schwieriger ist oder das eine Bundesland ist das andere,
da sind wir wieder bei unserer Frage von der 10. Folge, dass das Bildungssystem einfach viel, viel einheitlicher gemacht werden muss, ne? Dass wir diese Komplikationen auch nicht haben, weil wir jetzt auch wieder diesen, wie du auch gesagt hast, diesen Schüler aus einem anderen Bundesland, ja gut, wie haben die das gewertet? Ist halt einfach, und es sind einfach Nachbarbundesländer, wir sind dicht an dicht, ne? Also es gibt ja Orte, wir fahren 10 Minuten rüber und sind im anderen Bundesland und da ändert sich einfach alles. Weißt du, kennst du?
Ja.
Also da sind die Schulen ganz anders zusammengesetzt oder das Bildungssystem. Deswegen, das könnte bundesweit gleich gemacht werden, meines Erachtens.
Ich auch. In Deutschland ist natürlich nochmal anders. Ich glaube, in den USA ist einfach dieses große strukturelle Problem in der Gesellschaft auch der Grund, warum das so sein kann. In den USA ist ja nochmal diese Schneise zwischen sehr reich und sehr arm größer als bei uns. Die haben sehr, sehr viele Milliardäre, wohlhabende Leute. Wir haben Hollywood, ne? Wir haben einmal so dieses glorreiche Amerika. Und im Gegensatz dazu dieses wirklich ganz, ganz arme, sozial schwache, kaum wie bei uns soziale Unterstützungen oder irgendetwas, ne? Also ich glaube, dass das ganze System USA auch dazu beiträgt. Es ist ja nun mal ein sehr kapitalistischer Staat.
Die Kluft durch, zwischen Arm und Reich ja sehr extrem.
Ja, Maxi.
Gut.
Das war mein Beitrag für diese Woche. Ein bisschen kürzer als sonst, aber ich fand es auch mal ganz spannend. Wir haben jetzt mal keinen Mord und Totschlag und sowas, sondern einfach mal eine ganz andere Richtung.
Fand ich gut.
Genau, und ich hoffe, es hat euch auch gefallen.
Abwechslung tut gut.
Und ja, du bist ja dann nächste Woche dran. Hast du dir schon was überlegt, in welche Richtung es geht?
Ich bin auf einen Fall gestoßen in Asien. Aber ich weiß noch nicht so ganz, ob ich den mache. Der ist schon wieder ein bisschen brutal, war der. Aber ich weiß nicht warum, aber ich weiß gar nicht, wo ich darüber was gelesen hatte. Das ist jetzt auch schon wieder, das war letzte Woche, aber mal sehen.
Ja.
Ich schau mal. Schau mal, Mama.
Wir haben ja eigentlich immer so 2 Wochen Zeit, einen Fall zu recherchieren, wenn wir es schaffen. Ich bin heute auch nochmal angesprochen worden darüber, wie lange wir dann jetzt wirklich immer brauchen.
Ach so.
Da habe ich auch nochmal gesagt, ne, es kommt halt wirklich drauf an. Mhm. Also wir haben, das habe ich auch zu Maxi schon gesagt, einen Fall wie bei Amanda Todd, wo, also das lag mir wirklich sehr, sehr nahe, auch dem Opfer angemessen, diesen Fall natürlich zu präsentieren. Ja. Da habe ich viel länger recherchiert, viel intensiver als jetzt bei diesem Fall, wo es kein Menschenopfer sozusagen gab, wo ich dann das Gefühl hätte, ich würde dem Opfer auch nicht gerecht werden oder so, ne? Deswegen kommt das, finde ich, auch immer noch drauf an. Ich glaube, wir haben beide noch so ein paar Fälle im Petto, wo wir gesagt haben, da haben wir noch Bock drauf. Also bleibt gespannt. Es kommt noch einiges auf euch zu, ihr Lieben.
Definitiv. Genau, und dann beenden wir mal heute unsere Crime-Stunde.
Wie lange haben wir?
Es sind genau 45 Minuten und jetzt 58 Sekunden. Also wir haben genau eine Unterrichtsstunde
gefüllt. Dann klingelt es ja gleich, oder?
Ja, dann klingelt es jetzt gleich. Die Schüler würden jetzt schon sagen, es hat schon geklingelt. Und dann sagen wir, der Lehrer beendet den Unterricht. Genau, diese schlauen Sprüche. Ich habe auch immer so, also bei mir ist auch immer Klassiker, ich überziehe so oft den Unterricht.
Ja, aber ganz ehrlich, lieber überziehen, anstatt früher gehen lassen.
Ja, also ich, das ist wirklich bei mir auch eine ganz große Schwäche. Was heißt Schwäche? Nein, Pech gehabt. Ich,
Härte ist das Härte.
Ja, ich sage, nee, ich bin noch nicht fertig. Ich möchte hier noch mindestens eine Minute im Nachgang noch mal kurz was sagen, abschließende Worte und dann beende ich
erst. Finde ich aber gut. 45 Minuten ist ja jetzt auch nicht so viel. Wir haben nämlich immer nur 45 Minuten Unterricht.
Ja.
Und ehe sich alle beruhigt haben, eben man angefangen hat und so weiter, sind sowieso schon 5-6 Minuten des Unterrichts vergangen.
Richtig.
Deswegen in Ordnung und keine Sorge, liebe Hörenden. Unsere Schüler haben trotzdem Pausen. Ihnen geht's trotzdem gut, auch wenn wir mal überziehen.
Sie überleben es trotzdem mal.
Guti.
6 Stunden hier zu sitzen. Oder 8. Na gut, ihr Lieben da draußen, dann wünschen wir euch noch eine wunderbare Restwoche. Diese Woche ist eine sehr coole Woche, die letzte Februarwoche. Und das ist immer meine Lieblingswoche im Jahr.
Weil Maxi ist ein absolutes Geburtstagsmenschkind. Am besten schon eine ganze Woche Geburtstag.
Ja, genau.
Aber sei ihr gegönnt.
Ich erzähle schon immer jeden Tag, nur noch 4 Tage zu meinem Geburtstag. Nur noch 3 Tage.
Ja, genau. Yay. So. Juhu.
Naja, aber ich werde ja jünger, nicht älter. Das ist ja so.
Das stimmt.
Genau.
So gut. Wie wir alle.
Dann sehen wir uns oder hören wir uns dann in der nächsten Woche. Dann bin ich schon ein Jahr älter und wir sind in der 12. Episode.
Und Hashtag Forever 21.
Genau, sowieso. Und
bis dann.
Schaltet wieder ein. Guckt gerne auf TikTok.
Ach so, eine Sache müssen wir aber noch ganz kurz verkünden.
Stimmt.
Also, wir sind gerade dabei, daran zu arbeiten, dass ihr uns auch auf anderen Plattformen hören könnt. Wir werden mit unserem Podcast höchstwahrscheinlich umziehen. Und ihr werdet uns dann nicht nur auf Spotify hören können, sondern auch auf Amazon Music und Apple Music und vielleicht auch auf Soundcloud. Das müssen wir alles noch gucken.
Überall da, wo Spotify,
wo es Podcasts gibt. Super, du hast das Ende echt gut eingeleitet.
Überall da, wo es Podcasts gibt, sind wir jetzt zu hören.
Genau.
Weil wir hatten schon ein paar Anfragen, so, ey, warum kann man euch eigentlich nur bei Spotify hören? Genau. Und dann kann man einfach unsere Reichweite noch ein bisschen mehr erhöhen. Und ihr könnt uns dann überall da hören, wo es Podcasts gibt. So, Punkt.
Super. Bis dann.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao.